Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo. Hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Dietersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf Sie heute als Sprecher heute am 21. Januar 2022 durch unsere Sendung führen. Und wir haben natürlich wieder versucht, einige Themen mit aufzunehmen, die uns gerade in der letzten Woche dann doch bewegt haben. Und es war sicherlich politisch jetzt eine, ja, man möchte sagen, teils Woche. Es war teils ruhig, weil nicht ganz so viele Ausschüsse waren. Es gab nur einen Kulturausschuss. Aber im Hintergrund fiel nach den ersten Ausschusswochen schon wieder eine Menge E-Mails hin und her und da gab es dann eben auch so manche Ärgernis oder Frustration, wenn man den Eindruck hat, dass gewisse Absprachen, die man trifft, dann einfach doch nicht halten. Wir haben zum Beispiel mit dem Bürgermeister die Absprache getroffen, dass aufgrund unseres merkwürdigen Ratsinformationssystems wir zukünftig wieder alle Unterlagen in Papier bekommen, weil wir es sonst nicht hinkriegen, alle, die einen Anspruch haben auf Vollständigkeit der Unterlagen, auch mit diesen Unterlagen zu versehen. Das hat der Bürgermeister zugesichert, um dann ein paar Tage später eine E-Mail zu schreiben, dass es so nicht geht. Das ist dann immer ärgerlich, wenn man sagt, wir hatten eine andere Absprache, aber diese Absprache gilt dann eben nur bis mittags, so nach dem Motto. Ja, dann gab es eine Menge Nachfragen. Das ist eher, also es gibt immer Nachfragen ohne Frage und ich habe auch immer ein Feedback bekommen und dann kann man daraus immer noch mal was machen. Diesmal waren es sehr viele Nachfragen. Ich bin häufig angesprochen worden auf die Spaziergänge der Corona-Leugner oder der Impfverweigerer. Vielleicht tue ich denen ja auch Unrecht, Corona anerkennen, aber sagen, ich möchte eben nicht geimpft worden sein. Das Grundrecht, was Sie dort eingeschränkt sehen, ja, Sie beziehen sich immer sehr egoistisch auf etwas, aber darauf bin ich angesprochen worden. Wie geht man damit um? Was macht man da? Ich muss ganz ehrlich sagen, jede Demokratie muss auch Protest aushalten. Und solange wie das nur 0,5% der Bevölkerung bei uns ist, müssten wir uns da eigentlich nicht so wirklich Sorgen machen. Ich würde mir eher Sorgen machen, und das ist ja schon passiert, dass eben auch Mitglieder der AfD dort aufgetaucht sind, die eben auch bei uns im Kreis sitzen und die auch mitdiskutieren in den sozialen Medien. Und das ist eben eher etwas, wo ich mir sage, da wird es dann langsam kritisch. Ne? Also wenn die AfD versucht, da Sammelbecken für die Unzufriedenen zu sein, dann verändert das in jeder Gemeinde den politischen Stil, der vorhanden. Ja, aber ich habe eben, wie gesagt, Fragen bekommen zum Volksbegehen, was es gibt. Ich habe Fragen bekommen zu den vielen offenen Punkten, die im letzten Jahr ja waren, ob die jetzt weg sind. Nein, sind sie nicht, sind alle noch da. Ich habe Fragen bekommen zur Grünlandpflege. Und ich habe jetzt, wo es dann doch ein bisschen Schnee gab, die Tage, natürlich auch wieder Frage zum Straßenreinigung und Winterdienst bekommen. Alles das ist in meine Gedankenwelt mit eingeflossen worden. Ansonsten war es Business as usual, eine normale Geschäftswoche. Ich bedanke mich jedenfalls bei allen, die mir Feedback gegeben haben. Jede Idee, jeder Vorschlag, auch Kritik logischerweise, ist immer wichtig und sollte auch gehört werden. Ich kann auch mit Kritik an meiner Person umgehen. Ich finde es immer ganz erstaunlich, dass sich dann aber Leute ein Urteil erdreisten, die selber, also einerseits dankbar sind, dass es Menschen gibt, so wie wir, Gemeindevertreter, die ja sich diese Zeit, die es ja dann doch kostet, als Hobby an die Backe binden. Andererseits ist es dann immer so, dass man, wenn man eine Entscheidung anders sieht, dann Vorwürfe kriegt, die ja, ich sag mal, lustig sind. Gut, das waren jetzt auch wieder Bürgermeistervorsteher, die mich da angegriffen haben, deswegen sehe ich das eh nicht so. Wir haben eben in einer Gemeinde viele Verantwortlichkeiten. Es gibt welche, die entziehen sich immer dieser Verantwortlichkeit und es gibt dann eben welche, die versuchen, die Verantwortlichkeit anderen zuzuschieben. Und das ist einfach ein Problem, was wir wahrscheinlich auch nicht lösen werden. Ich stelle mich jeder Verantwortung. Ich bin angetreten, um etwas in dieser Gemeinde zu erreichen und stelle eben fest, dass man für jede Entscheidungsprozess natürlich auch Mehrheiten braucht. Und wenn man diese Mehrheiten nicht kriegt, dann gibt es die Entscheidung einfach nicht. Oder dass man dann Zuarbeit braucht, und das erleben wir häufiger, dass die Zuarbeiten von Seiten der Gemeindeverwaltung nicht gibt. Und dann haben sie natürlich ein Problem, dass sie das erst recht nicht umsetzen. Also ihr seid weiterhin aufgefordert, mir durchaus dort ein bisschen noch was erzählen. Ich wünsche euch jetzt ein bisschen Zeit und Muße, das in Ruhe zu hören. Ich weiß nicht, was sie dabei machen, wenn sie es hören. Ich habe gehört, einige machen dabei sauber, soll so sein, und schießen mich dann immer an, wenn ich zu kurz bin, weil sie noch nicht fertig sind mit der Hausarbeit. Andere gehen mit dem Hund. Wo ihr es nutzt, ist egal. Ihr könnt den Podcast gerne weitersagen. Wir freuen uns immer, wenn natürlich die Anzahl unserer Hörer stetig steigt. Und dann jetzt.
Viel Spaß beim Zuhören.
Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Insight, jetzt auch mit Ton und Bild. Viele rein, viele raus. Es gab vor kurzem wieder mal eine Untersuchung, wie sich die Ein- und Auspendler im Landkreis Teltow-Fleming und insbesondere auch in der Gemeinde Großbären sich so entwickeln. Wir haben seit Anbeginn der Landkreisgeschichte schon immer die Situation gehabt, dass wir durch die enge Verflechtung mit dem Wirtschaftsraum Berlin immer schon viele Ein- und Auspendler haben. Aber das ist natürlich, je weiter südlich wir im Landkreis sind, umso stärker verändern sich natürlich auch diese Zahlen. Vielleicht mal hier zwei Zahlen, dass man mal so einen kleinen Eindruck bekommt. Also es pendeln jeden Tag über 73.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Also da sind dann die sogenannten Auspendler, also sprich die, die aus dem Landkreis hinausfahren. Das sind 38.000 ungefähr, und dem stehen gegenüber sogenannte Einpendler. Das sind dann 32.000. Also es macht so, man merkt schon, ohne die Zahlen ganz genau zu nehmen, es hält sich fast die Waage zwischen Ein- und Auspendler. Das ist aber in vielen Regionen oder vielen Kommunen, gerade im Norden, verhält sich das alles ein bisschen anders, weil, gibt mal ein Beispiel, die Gemeinde Blankenfelde-Marlow, da pendeln 7.200 Menschen ein zum Arbeiten, aber es pendeln eben 11.000 raus. Da sieht man schon, dass das dann mehr eine, nennen wir es mal, Schlafgemeinde ist, während in Großbären sich es ein bisschen anders verhält. Wir haben hier ein Lagebild in Großbären, dass das Güterverkehrszentrum natürlich ein Magnet ist für Einpendler, denn wir haben fast 10.000 Einpendler. Es sind 9.862, die also reinfahren in unsere Gemeinde, und es fahren 3.553 Menschen raus. Das zeigt so ein bisschen das Verhältnis zwischen Ein- und Auspendler. Das heißt, deswegen sind es wichtig immer, dass unsere Verkehrswege, und deswegen ist es auch wichtig, dass dann sowas wie die Ostdorfer Straße zum Beispiel irgendwann dann auch mal ausgebaut wird, weil wenn die Verkehrswege es nicht hergeben, kriegen wir irgendwann ein Problem. Und die Menschen vom öffentlichen Personennahverkehr zu überzeugen, ist schwierig, weil die Anbindung teilweise eben nicht wirklich so herausragend ist. Um den Norden komplett zu machen, gehört sicherlich nochmal die Stadt Ludwigsfelde dazu. Da pendeln 12.000 Menschen rein und ungefähr 8.000 pendeln raus. Also während Großbären und auch Ludwigsfelde einen starken Überhang zu den sogenannten Einpendlern haben, ist es bei Blankenfelde-Marlow ein bisschen anders. Und wenn man jetzt mal so weiterguckt, bei fast allen Gemeinden bei uns im Landkreis ist das Verhältnis ähnlich. Wenn man mal die Stadt Jüterbog sich anguckt, da pendeln 1.600 ein und es pendeln 3.000 ungefähr raus. Also da ist es ein etwas anderes Verhältnis, aber es zeigt ungefähr auch die Zahlen. Selbst in der Kreisstadt Luckenwalde sind es nur knapp 5.000 rein und 4.500 raus. Und das zeigt auch die Sonderstellung von Großbären. Es pendeln ja mehr Menschen in die Gemeinde, als wir Einwohner haben. Und ein Großteil unserer eigenen Einwohner pendelt im Endeffekt draußen. Das war schon immer so. Deswegen hat man ja in letzter Zeit und in den letzten Jahren immer wieder versucht, gerade die Kommunalpolitik hier ein bisschen stärker auch darauf Rücksicht zu nehmen. Ich meine, wir haben zwar zwei Park- und Reitparkplätze, aber auch der Parkplatz inzwischen an der Dorfaue, also das entwickelte Gutshof, entwickelt sich ja mehr oder weniger zum Park- und Reitparkplatz. Also jedenfalls, wenn man da morgens guckt, stehen da relativ viele Fahrzeuge, die da eher parken. Und das heißt, die werden dort in der Nähe, entweder haben sie dann die Busse genommen oder eben arbeiten dort vor Ort. Da der Parkplatz vorher nicht da war, ist das gar nicht so aufgefallen. Jetzt, wo die Mauer weg ist, fällt es natürlich stärker auf. Diese Pendlerbewegung setzt, wie gesagt, den kompletten Landkreis unter Druck, gerade die Busverbindung und dann eben auch den sogenannten überregionalen Verkehr zu steuern. Das ist im Regelfall S-Bahn und die Regionalbahn. Deswegen kämpft man ja seit langem darum, dass auch unser Regionalbahnhof einen weiteren Halt eines Regionalzuges bekommt, damit das zumindest dann auch dahingehend ein Angebot überhaupt da ist. Weil wenn kein Angebot da ist, dann werden die Leute auch nicht umsteigen auf den öffentlichen Personennahverkehr. Jetzt gibt es die Idee, eben wie gesagt auch den sogenannten Ruf- oder Plusbus noch stärker zu integrieren und das noch besser zu machen. Ja, das ist wahrscheinlich auch notwendig. Gleichwohl vom Wunsch, den die zumindest größten Teile der Gemeindevertretung schon seit langem hat, dass wir nämlich, wie gesagt, beim Regionalbahnverkehr etwas stärker auch Druck auf die Bahn ausüben, damit wir es fahren jetzt 4 Regionallinien über den Schienenstrang, aber es hält eben nur einer und da könnte man durchaus schon mal nochmal argumentieren, bei diesen Quoten ist es ja notwendig, dass dann zumindest auch die entsprechenden Bahnhöfe angefahren werden. Und trifft ja dann nicht nur den Regionalbahnhof Großbären, sondern es trifft dann natürlich auch gerade den Regionalbahnhof Teltow. Aber gut, also merkt man schon, es ist traditionell sind wir ein Landkreis mit einer starken Pendelbewegung. Wir sind im Norden sicherlich eher die Powerregion, das flacht nach dem Süden hinten ab. Ganz klar, weil wir natürlich in den Gemeinden im Norden relativ viele Arbeitsplätze haben. Wir haben, ja, muss man auch sagen, neben dem Güterverkehrszentrum haben wir ja auch Mercedes, MTU, also Großstandorte mit Produktion. Siemens ist hier, VW ist da. Das sieht man ja, es ist schon Rolls-Royce, Schaeffler, das alles sind ja Großunternehmen. Gut, Schaeffler wird sich jetzt zurückziehen, hat man aus den Medien entnehmen können. Aber die Bewegung ist eben da. Die Leute fahren eben dann auch zu ihren Arbeitsplätzen und da müssen wir dann eben, wenn man irgendwann möchte, dass sowas wie die Energiewende oder ich sag mal, die Leute verstärkt auf öffentlichen Personennahverkehr umsteigen wollen, dann muss das Angebot einfach vorhanden sein.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert?
Und leider gab es in dieser Woche auch wieder etwas, dann nennen wir es mal Ärgerliches. Die Gemeindevertretung hatte den Bürgermeister vor geraumer Zeit, darauf hingewiesen, dass man bitte die Städtepartnerschaften, die wir als Gemeinde haben, nicht weiter verfolgt. Also der Bürgermeister wollte unbedingt eine Städtepartnerschaft in Frankreich haben und man hat damals gesagt, ihr habt, liebe Verwaltung, genug eigene Probleme und andere Dinge, die ihr erstmal lösen müsst, bevor wir uns um sowas wie eine Städtepartnerschaft kümmern sollten. Jetzt ist im Hintergrund aus den Medien zu erfahren gewesen, dass da schon, ja, ich will nicht sagen, Nägel mit Köpfen gemacht worden sind, aber man heißt zumindest schon so weit, dass man jetzt eine Gemeinde in Frankreich namentlich benannt hat. Das ist das Städtchen, muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch ausspreche, Boucherol, Entschuldigung, in der Nähe von Nantes liegt und man ist da schon relativ weit. Das Ärgerliche ist eigentlich ja gar nicht mal, also es ist schon schlimm, wenn die Gemeindevertretung als Dienstherr dem Bürgermeister sagt, er soll es bitte lassen und er macht es trotzdem. Okay, das zeigt ja, wie man mit Anweisungen von seinem Dienstherrn umgeht. Das andere ist, dass man, was dann doch ziemlich ärgerlich war, es aus den Medien mehr oder weniger fast schon mehr erfahren hat als in einer Sitzung. Also im Kulturausschuss wurde darüber berichtet und das Erschreckende war eigentlich, dass zeitgleich, während wir berichtet wurden, hat die Märkische Allgemeine Zeitung bereits einen Artikel verfasst und auch veröffentlicht. Und das heißt also, dass es bereits vorher schon eine Pressemitteilung geben musste, um das Thema zu platzieren. Und gut, ob man jetzt unbedingt das jetzt so sehen möchte, dass wir mit den Franzosen eine Städtepartnerschaft machen, darum geht es ja gar nicht. Es geht vielmehr um die Art und Weise, wie. Also erstmal ganz klar gegen die Anweisung der Gemeindevertretung zu handeln und dann auch noch sie vor veränderte Tatsachen zu stellen und über die Medien erneut Druck aufzubauen. Und das ist ja, kommt ja immer häufiger mal vor, dass man dann versucht, eben da einen öffentlichen Druck aufzubauen. Und wer sich mal gucken, wer sich informieren möchte, der findet Boucherolle, das schreibt sich Buxerolle. Kann man ja mal googeln, kann man mal gucken, wo das liegt. Es ist sicherlich sinnvoll, so etwas auch zu machen, aber wir haben auch eigentlich viele, viele, viele andere Dinge, die wir unbedingt umsetzen wollten. Und unsere Städtepartnerschaften in Lewin-Klotzki mit dieser polnischen Partnergemeinde läuft ja auch nur bedingt wirklich erfolgreich. Sie wird im Endeffekt von der Feuerwehr getragen, aber auch da sind uns jetzt einige wichtige Leute weggebrochen. Das wird man sehen, inwieweit wir diese Partnerschaft auch mit Leben erfüllen. Weil nur um eine Partnerschaft statt zu haben, muss man sie nicht haben. Es muss dann schon eindeutig etwas mit Leben gefüllt sein. Wie gesagt, das war ein ärgerlicher Punkt. Man hat auch gemerkt, dass viele Gemeindevertreter richtig sauer waren. Das macht man so nicht. Die Art des Vorgehens ist schon, weder von Wertschätzung noch von Respekt getragen.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht?
Tja, was hat mich in dieser Woche überrascht? Sicherlich eine Nachricht hat mich schon überrascht, beziehungsweise ich finde das toll. Und zwar haben wir die Nachricht bekommen, dass Lutz-Peter Anton, Mitglied des Großberner Seniorenbeirats, inzwischen auch zum Vorsitzenden des Seniorenbeirats von Teltow Fleming gewählt wurde. Und zwar Anfang der Woche. Also das ist schon eine tolle Sache. Wunderbar, wenn sich Menschen für ein wunderbares Thema auch engagieren und damit eben auch Zeit opfern. Und da kann man nur sagen, viel Glück und viel Erfolg und weiterhin immer ein glückliches Händchen bei allen Dingen und Einbringen von Themen rund um die Seniorenarbeit.
Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
Ja, was gab es noch? Naja, es gab am letzten Montag wieder einen Spaziergang der Impfverweigerer. Die treffen sich ja jetzt über diese Telegram-Gruppen und dergleichen mehr wieder in Großbeeren am Rathaus und sind dann, knapp eine Stunde gelaufen, begleitet von der Polizei. Es waren weniger als beim letzten Mal. Ich habe 42 gezählt. Ich glaube, am Montag davor waren es 44. Es ist jetzt kein Trend oder was, aber es ist schon erstaunlich, wenn man dann Leute fragt, würdest du eine Gegendemo machen, dass da durchaus Angst auch vorherrscht von diesen Leuten, die da mitgehen, weil man schon sagt, die sind so undemokratisch und sie treten ja den Mehrheitswillen so mit Füßen und sind im Endeffekt, stellen ihr Wohl über das Wohl anderer. Also das ist ja dann Egoismus. Und dann ist es schon erstaunlich, dass dann auch wirklich da sagt, nee, möchte ich mich eigentlich nicht einmischen, möchte ich nicht drangehen. Nichtsdestotrotz wird dann sicherlich auch die Kommunalpolitik irgendwann reagieren. Der Bürgermeister hatte uns jetzt aufgefordert, ob wir da nicht über eine konzertierte Aktion nachdenken wollen. Ja, das kann man gerne machen. Ich habe mir das ja, wie gesagt, jetzt zum zweiten Mal angesehen. Das ist immer, man darf immer nicht vergessen, was das eigentlich für Kräfte bündelt. Ne? Also es ist nach wie vor so, dass wir haben in Deutschland das Demonstrationsrecht. Jeder kann eine Demonstration anmelden und wenn dort keine Gründe dagegen sprechen, dann wird die fast immer genehmigt. Diese Spaziergänge sind in Zeiten des Infektionsschutzgesetzes schon problematisch. Leute tragen keine Maske, sehr enge Abstände. Und das widerspricht natürlich auch, wenn man eine Demonstration genehmigen würde, würde man Hygienekonzepte abverlangen und würde man sagen, das und das sind die Auflagen. Diese Spaziergänge, dann passiert nämlich eins, dass die Polizei im Endeffekt eine Anzeige gegen unbekannt stellen muss. Die werden die wieder einstellen, aber im Endeffekt beschäftigt sie es erstmal. Und wenn ich mir überlege, in Zeiten von Omikron, wo du froh sein kannst, für jeden Polizisten, Feuerwehrmann, Müllwerker, Krankenschwester, die im Endeffekt fit sind und für diese Gesellschaft arbeitet, dann ist es dann schlimm, wenn die deswegen dann noch Überstunden machen müssen. Aber gut, also sind wieder gelaufen. Wie gesagt, die sind unter 1% oder nur 0,5% unserer Gesellschaft in Großbären. Deswegen sehe ich das noch nicht so als gravierend. Man muss, zur Demokratie gehört auch dazu, dass man andere Meinungen tolerieren muss. Aber man kann eben auch es gibt nicht das Recht, dass man keinen Widerspruch erhält, sondern da wird es dann auch Widerspruch geben. Das ist völlig legitim. Jeder, der in demokratischen Prozessen verankert ist, weiß das. Also deswegen, jetzt werden wir mal schauen, wie wir zukünftig damit umgehen. Und es tagte in dieser Woche der Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Der Name sagt schon, womit der Ausschuss sich schwerpunktmäßig beschäftigt, aber er hat natürlich noch viele andere Dinge, über die er sich versucht, die letzten Jahre so ein bisschen ein Urteil zu bilden. Dieser Ausschuss ist ja erst in der Legislaturperiode 2019 entstanden, weil man schon festgestellt hat, dass viele Themen eben in dem Ausschuss Bildung, den es früher gab, dann doch gerade Kultur, Sport und Vereine so ein bisschen untergehen. Also hat man das getrennt in Kultur, Sport und Vereine und Bildung und Soziales. Damit hat man dann zumindest versucht, so einige Punkte, nennen Sie wir mal, stärker in den Fokus zu rutschen. Die Vorgehensweise in diesem Ausschuss ist immer ähnlich. Wir haben eine sogenannte offene Punkteliste. Und das ist dahingehend erstaunlich, dass da einige Punkte auch schon seit 2019 draufstehen. Wir haben zum Beispiel irgendwann mal in den Ausschuss bearbeitet, dass wir die Zuwendungsrichtlinie, das ist das, was Vereine aus der Gemeinde von der Gemeinde Großbären an möglichen Fördermitteln erhalten. Und da sind wir immer noch dran, diese Richtlinie umzuwandeln in eine, also sie auch einfach anzupassen an die zurzeit Nutzung von Fördermitteln. Das ist dann nämlich so ein bisschen mit drin. Aber wir haben eben dann auch, kann ja mal so ein bisschen was sagen, wir haben über ein Leistungsverzeichnis, ein Museumskonzept, über den Gedenkturm gesprochen. Das Thema ist zurückgestellt. Wir haben über Ausstellungen gesprochen, die man im Freien machen kann. Auch das Thema ist zurückgestellt. Hierzu zählt auch das Diorama, was zurückgestellt ist. Eine Heimatstube, historisches Café, auch das ist zurückgestellt. Gusseiserne Gefechtsdarstellung, auch das ist zurückgestellt. Dann, wie gesagt, die Zuwendungsrichtlinie. Dann hatten wir mal vorgestellt bekommen ein sogenanntes Wegeleitsystem. Auch das ist zurückgestellt. Dann gab es mal eine Prüfung, ob die Erweiterung im Vereinsgebäude vom Hettrick möglich ist. Auch das ist zurückgestellt und die meisten Ideen, die auf dieser Liste stehen, sind seit aus dem Jahr 2020, also anderthalb Jahre her im Regelfall. Und da ist eben dann doch eine Menge zurückgestellt. Einiges ist zurückgestellt, weil man sagt, wir können da jetzt gar keine abschließende Meinung uns zu bilden. Andere Dinge sind anderen Dingen geschuldet, weil man es nicht geschafft hat, ausreichend Informationen zu besorgen oder weil man gesagt hat, okay, das hängt am Geld, da müssen wir jetzt erstmal schauen, was sowas kostet, um es dann rein theoretisch irgendwann mal in einem Haushalt unterzubringen. Weil auch das ist immer noch, wir haben nach wie vor keinen Haushalt und demzufolge sind viele Ideen, die man so hat, nach wie vor mit einem Finanzierungsvorbehalt versehen. Dann gab es nach dieser Liste, nachdem wir dann die Informationen hatten, was alles nicht bearbeitet wurde, haben wir dann uns Richtung Gemeindejubiläum nochmal ausgetauscht und wie es jetzt da weitergeht. Also von dem ursprünglichen Jubiläumsfeier oder Jubiläumswoche, die geplant war, sind wir jetzt mehrheitlich bei 3 Tagen und ein bisschen drumherum, sage ich mal. man hat auch Geld in den Haushalt eingestellt, dass wir zumindest in diesem Jahr dann hoffentlich unser Gemeindejubiläum dann nachholen können, damit wir dann auch ein bisschen wenigstens mal feiern können. Das ist ja schon im letzten Jahr, war das ja schon spruchreif, als klar war, dass die Pandemie uns da einen Strich durch die Rechnung macht. Also man bleibt jetzt zumindest an der Planung dran und dann wird sich zeigen, dass wir das Gemeindejubiläum dann eben zumindest 2022 dann auch nachholen können. Dann gab es einen Planungsstand zum ODF-Gedenken. ODF ist die Abkürzung für Opfer des Faschismus. Das ist im Regelfall in der zweiten Septemberwoche Richtung Ende September gehend. Und zwar geht es da um eine Gedenkveranstaltung unseres Arbeits- und Erziehungslager, was wir in Großbären haben. Da hat die Verwaltung jetzt eine Menge Sachen vorgeschlagen, was man da machen könnte. Man möchte das einfach etwas ausbauen, ausweisen. Jetzt ist auch da natürlich die Situation die letzten zwei Jahre gewesen, dass aufgrund der Pandemie die Anzahl der Besucher und geringer war. Aber vorher, vor der Pandemie, war es durchaus so, denn wie läuft sowas ab im September? Im Regelfall sind die Botschaftervertreter der genannten Nationen, die dort Opfer hatten im Arbeits- und Erziehungslager vor Ort. Die russische Botschaft ist meistens sogar mit einer Schulklasse gekommen, um so ein bisschen auch diesen Austausch zu fördern zwischen den Jugendlichen, weil ja auch von der Ottfried-Preußler-Schule immer eine Klasse dabei ist. Das hat sich jetzt alles ein bisschen vertan durch die Pandemie, aber nichtsdestotrotz wird es diese Veranstaltung mit den Botschaftervertretern sicherlich weitergeben. Ich habe mal vor 10 Jahren gesagt, dass wir eigentlich zu wenig daraus machen, weil wenn wir den Kontakt zu den Botschaften haben, kann man die sicherlich in vielerlei Hinsicht, hätte man da schon stärkere Kontakte eigentlich aufbauen können, aber gut. Jedenfalls Ende vom Lied war, dass man jetzt unheimlich viele Dinge vorgestellt hat. Man möchte eigentlich eher eine Gedenkwoche machen zukünftig. Das ist schon, da muss man mir schon mal erläutern, was wir da alles vorhaben, weil wenn man so etwas macht und das soll in Regelmäßigkeit sein, dann sollte es ja wie gesagt auch nachhaltig sein und es sollte natürlich auch, dann muss man da einen Kostenrahmen festlegen, weil wir haben das Siegesfest, das ist immer eine für den Haushalt relativ teure Angelegenheit. Jetzt noch eine Gedenkwoche jedes Jahr zu machen, das ist natürlich auch nicht wenig. Aber gut, wir müssen mal schauen, wie sich das alles dann so entwickelt. Dann gibt es demnächst einen Gedenken anlässlich des Brandanschlages im Armenhaus. Das ist eine Gedenkveranstaltung anlässlich eines, während des Nationalsozialismus hat man versucht, einer Familie, die im Armenhaus gewohnt hat, da einen Brandanschlag vorzuwerfen, was dann aber auch gescheitert ist. Die sind dann alle mehr oder weniger in das Arbeits- und Erziehungslager gekommen und später dann auch zählen sicherlich zu den Opfern des Nationalsozialismus. Da haben wir im Regelfall immer nur eine Gedenkveranstaltung gemacht, wenn das wirklich sich jährte, also wenn es einen runden Geburtstag gab. Gut, jetzt möchte man das anders ausweisen. Ja, okay, wir haben eigentlich genug andere Punkte, aber gut. Und dann unter Sonstiges kam dann eben der neue Vorschlag, eine Städtepartnerschaft aufzusetzen mit der französischen Stadt. Jetzt muss ich mal gucken. Boucherolles. Und da werde ich noch mal was anderes zu sagen, weil das war schon ärgerlich, die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde und die Art und Weise, wie es bearbeitet wurde. Beides ist sicherlich nicht im Sinne einer konstruktiven Kooperation und Zusammenarbeit in unserer Gemeinde. Aber gut, das müssen dann die verantworten, die das entgegen den Willen der Mehrheit machen, weil das ist dann schon eine Missachtung von demokratischen Prozessen, wenn die Mehrheit der Gemeindevertretung sagt, wir lassen erstmal Städtepartnerschaften mal links liegen und machen das zu einem späteren Zeitpunkt, weil wir ganz andere Probleme haben. Gut, danach gab es dann die üblichen Dinge. Es ging dann nochmal um das Festwochenende, wie wir das durchführen. Es gab eine Menge Ausschreibungen, da ist rechtlich noch in Zweifel zu ziehen, Ja, wir alle wollen wahrscheinlich diese Jubiläumsfestwochen, das Jubiläumsfestwochenende. Aber man muss eben schauen, dass wir eine Ausschreibung machen. Und da gilt der Grundsatz, du darfst nur eine Ausschreibung machen, wenn du auch das Geld hast. Wir haben aber noch gar keinen Haushalt. Der Gesetzgeber sagt zwar, dass in einem Haushaltsjahr du schon zum Januar einen Haushalt haben sollst, aber wir haben es ja wieder geschafft, es nicht zu machen. Ende des Monats soll der Haushalt eingebracht werden. Dann wird er sicherlich beraten und dann kann man sich aussuchen, ob man Optimist oder Pessimist ist. Die Pessimisten gehen aus von einer Beschlussfähigkeit eines Haushalts erst April, Mai und die Optimisten sagen, naja, vielleicht schaffen wir es einen Monat später schon im Februar, wenn die Zahlen fehlerfrei sind und die Unterlagen komplett. Ja, aber auch da muss man sagen, warten wir mal ab. Es steht und fällt letztlich mit dem Geld und wir müssen schon schauen, dass das auch funktioniert. Keiner weiß, wie die Haushaltslage wirklich ist. Das werden wir alles erst am Monatsende sehen, wenn dann wir den Haushalt zum ersten Mal in der Hand hatten. Und dann gibt es natürlich noch einen Antrag der SPD-Fraktion zur nachhaltigen Entwicklung. Und in dem Fall gab es dann um Themen Kultur, also alles, was den eigentlichen Ausschuss betraf, Kultur, Sport und Vereine. Das war jetzt nicht allzu viel, aber gleichwohl wurde über diesen Nachhaltigkeitsantrag schon wieder groß diskutiert. Ich kann eigentlich nur eins sagen, die SPD hatte den eingebracht. Das ist schon eine große Nummer, wenn du Nachhaltigkeit wirklich nicht nur als Monstranz oder als Schlagwort vor dich hertragen möchtest, sondern wenn du wirklich Nachhaltigkeit in deinem politischen Tun und in vielen kleinen Bereichen machen möchtest. Aber wir haben ja selber festgestellt, dass viele Anträge, die von der Gemeindevertretung in die Fachausschüsse verwiesen sind, da irgendwo umhereiern und nicht mehr rauskommen. Also wir wären schon wesentlich weiter, wenn man einfach mal die vorhandenen Aufgaben, die da sind, dann auch wirklich lösen würde. Und zwar auch nachhaltig lösen. Also wir müssen mal schauen, wie man mit dem Antrag umgeht. Ich glaube, es wird sicherlich dazu sein, gut sein, wenn sich jeder ein paar Gedanken dazu macht und man dann vielleicht sogar mal eine Klausurtagung dazu durchführt mit Experten, die uns ein bisschen auch sagen, was ist eigentlich möglich. Weil Nachhaltigkeit will jeder haben, aber sobald es konkret wird, und in kleine Feinheiten geht, wird es schon schwieriger. Und wir mussten uns dann anhören, dass in Nachhaltigkeit diesbezüglich in den letzten Jahren nicht viel passiert ist. Das würde ich zurückweisen wollen. Es ist eine Menge passiert, aber eine Menge ist eben bei der Verwaltung hängen geblieben und nicht gemacht worden. Ich gebe mal hier zwei kleine Ideen, die sogar, die eine davon ist noch im Verfahren, nämlich, ich glaube, das war die CDU-FDP-Fraktion, die auf kommunalen Gebäuden Photovoltaikanlage prüfen lassen wollte. Ja, gute Idee. Das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her, glaube ich, der Antrag. Und viel schlimmer ist, wir hatten mal vor zweieinhalb Jahren drüber nachgedacht, dass wir den kompletten Bereich des Rathauses plus der Feuerwehr plus Schule plus Hort plus Mehrzweckhalle im Endeffekt ja dann doch vielleicht gemeinsam energetisch versorgen könnten. Man kann ja durch, wie gesagt, so ein kleines Mini-Kraftwerk, da geht der Trend ja hin. Das hätte man vielleicht, ja, wir haben sogar eins in der Gemeinde, ne, das betreibt die Wohnungsbaugesellschaft, was gar nicht so weit weg steht. Da war immer der Gedanke, dass man da einfach mal die Leitung durchzieht. Andererseits müsste man für den Campus, den ich gerade genannt hatte, vielleicht einfach mal gucken, wo kann man denn so ein Kraftwerk, so ein Mini-Kraftwerk hinsetzen. Das ist so groß wie so ein halber Container und dann hat man da im Endeffekt Strom- und Wärmeerzeugung und kann das vielleicht sogar energetisch steuern. Also das ist, diese Möglichkeiten sind all da, die sind auch schon andiskutiert worden, sie kommen nur nicht zur Umsetzung, weil da sind andere Sachen dann immer wichtiger und da macht man es einfach nicht. Man setzt es dann einfach nicht um. Okay, das zeigt mir eigentlich, dass beim politischen Raum das Thema Nachhaltigkeit sicherlich angekommen ist, aber bei der Verwaltung noch nicht, weil es eben keine Priorität hat und man dann es eben nicht umsetzen würde. Das andere und ein anderes Thema, was es noch gab, worüber man diskutieren kann, ist sicherlich wir haben irgendwann die Frage aufgeworfen, wie gehen wir eigentlich mit unserer Ortsgeschichte um? Wir haben ein Archiv, wir haben dort Bilder drin, wir haben historische Unterlagen drin, aber dieses Archiv wird nicht bearbeitet, es wird pflegt keiner die Ortsgeschichte. Wir hatten zu früheren Zeitpunkt eine sogenannte Ortschronistin sogar da. Diese Stelle ist irgendwann aufgegangen und geopfert worden Richtung Presse. Jetzt stellen wir aber fest, dass die Ortsgeschichte ja trotzdem ja bearbeitet werden sollte. Und das geht natürlich einher mit Digitalisierung von Unterlagen und der Nutzmachung von historischen Daten. Was nutzt mir ein schönes historisches Dokument, was ein bisschen was über die Geschichte unserer Gemeinde aussagt, was dann zwar in einem Archiv ist, aber sieht keiner. Also geht es auch darum, dass wir natürlich alte Bildquellen und gerade alte Dokumente einfach auch mal veröffentlichen können, sofern da nichts anderes dagegen steht. Aber historische sind eigentlich im Regelfall immer gut darstellbar. Und dann kann man einfach mal gucken, wird das genutzt. Also einfach, dass man die Möglichkeit hat, über die Geschichte in Großbären, weil wir sind ja mehr als die preußischen Befreiungskriege. Die Gemeinde Großbären hat eine über 750 Jahre Geschichte. Da gab es schon auch Höhepunkte und sicherlich auch dunkle Zeiten, aber über alles kann man sicherlich berichten. Naja, da haben wir dann drüber diskutiert. Ende vom Lied war, dass wir uns durchaus überlegt haben, ob wir nicht einfach mal uns darüber committen sollten, ob man nicht eine Personalstelle schafft. Also wir sind jetzt zurzeit von so einer 450-Euro-Kraft ausgegangen, dass wir sagten, okay, das könnten wir uns vorstellen. Vielleicht brauchen wir auch mehr, das muss man einfach mal sehen. Aber wir wollen auch in diesem Bereich ja endlich mal weiterkommen. Das war zum Großen und Ganzen das Thema der Öffentlichkeit. Was ich jetzt überspringen hatte, war so ein bisschen die Ausschreibung für die Jubiläumsfestwoche. Da hatte ich ja schon gesagt, ohne Geld wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber gut, wir lassen uns auch da überraschen, was alles noch so passiert. Ansonsten ein ruhiger, entspannter Ausschuss, wie es manchmal auch so ist. Nach 2,5 Stunden waren wir durch. Normalerweise sagt man ja immer neues Jahr, neues Glück. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die begleiten einen dann länger, weil man sie im letzten Jahr nicht abgearbeitet hat, dann sind sie auch in diesem Jahr einfach mal vorrätig. Und genauso war es in dieser Woche, nachdem in der letzten Woche ja wieder alle Ausschüsse getagt haben und in dieser Woche ja nur einer getagt hat, aber hat man schon gemerkt, dass alle wieder angefangen haben nachzufragen, sich ein Kenntnis zu verschaffen, warum was gerade bei uns nicht so in der Gemeinde läuft. Und da raten wir inzwischen wieder in eine Falle rein, dass wir in vielen Ausschüssen ja schon seit dem letzten Jahr, aber jetzt verstärkt, keine Protokolle haben, keine Niederschriften. Diese Niederschriften oder Protokolle sind einfach mal wichtig, dass man eine Nachhaltigkeit hat, dass man nämlich gucken kann, welches Thema ist denn wie beantwortet worden und lege ich mir das auf Widerruf oder auf Wiedervorlage. Oder kann ich jetzt für die Frage, die ich da gestellt habe, gedanklich einen Haken dran machen? Wie gesagt, die Protokolle sind nicht. Unsere Geschäftsordnung sagt ganz klar, dass die Verwaltung sich so aufstellen muss, dass sie die Protokolle erstellt. Teilweise tun es jetzt sogar die Mitarbeiter, wo ich mir sage, ja, wir haben einen Sitzungsdienst, wir haben ein Sekretariat. Das hat früher auch immer funktioniert. Okay, der Sitzungsdienst ist jetzt krankheitsbedingt ausgefallen. Auch das kommt immer mal vor. Dann muss aber auch immer eine Vertretungsregelung da sein. Aber das ist so, dieses Problem kommt jetzt wieder und man sieht förmlich schon, dass wir auch zukünftig Probleme haben, diese Niederschriften zu bekommen. Dann habe ich eine Frage bekommen zu dem Volksbegehren. Das war mir am Anfang gar nicht so klar. Also es gibt ein Volksbegehren von Seiten initiiert von den Freien Wählern und da ging es um die sogenannten Sandpisten, weil eine Erstherstellung einer Straße ja einen Anliegerbeitrag auslöst und das würde sogar für Sandpisten gehen und die Freien Wähler starten da ein Volksbegehren. So, das Volksbegehren heißt, es müssen Tausende von Menschen auf Listen unterschreiben und das dürfen sie nur in Einwohnermeldeämtern, weil dann nur die ich sag mal, Adresse und die Personalie auch geprüft wird. Jetzt haben wir in allen um uns rum liegenden Kommunen wieder offene Rathäuser. Das heißt, da macht man einen Termin etc. Das geht bei uns jetzt nicht. Man kann sich online einen Termin holen, ja, aber man kann nicht mehr spontan ins Einwohnermeldeamt zu gehen, weil, was früher eben ging, weil da saßen ja selten mehr als zwei Leute vor einem. Das hätte gut funktioniert. Das geht jetzt gerade nicht. Aber ich bin eben angesprochen worden von jemandem, der die Möglichkeit der Briefwahl nutzen möchte. Auch das geht. Da gibt es eigentlich ein Tool, was viele Kommunen auch haben. Merkwürdigerweise wir nicht. So. Normalerweise schreiben sie auch eine E-Mail hin, sagen schönen guten Tag, schicken Sie mir die schriftlichen Unterlagen zu und dann kommt da was. Der Einwohner hatte sich jetzt an mich gewandt, weil er seit, ich sag mal, das schon vor Weihnachten gemacht hat und nichts gehört hat. Still ruht der See, wo ich auch sage, okay, so kann man eigentlich mit demokratischen Rechten auch nicht umgehen, dass man einfach nicht reagiert, weil es ist die Aufgabe der Gemeinde, das sicherzustellen, dass jeder Bürger, der es möchte, dort auch seine Unterschrift untermachen kann. Und wenn er es dann nicht persönlich machen kann, dann muss man ihm die Möglichkeit der Briefwahl einräumen. Es ist ein bisschen, ja, merkwürdig. So ein kleines Störgefühl kann ich dann nicht verzweifeln oder nicht wegnehmen. Also es ist dann wirklich da. Also das ist schon merklich. Aber wie gesagt, es gehört nur zu den offenen Punkten, dass man das wieder mal ansprechen muss, dass das nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Viele Dinge, die wir im letzten Jahr, wie gesagt, hatten, haben sich immer noch nicht geregelt. Und das Schlimme ist, dass dann man bei einigen Beschlüssen, die man irgendwann fassen muss, ja, unter Zeitnot gesetzt wird. Gibt mal ein Beispiel, wir haben jetzt die letzten Tage, gab es wieder ganz viele E-Mails rund um die Grünlandpflege. Da hat der erste Entwurf war so, dass die Änderungen, die von Seiten der Ausschüssen kamen, der Ortsbeiräte kamen, nicht eingearbeitet wurden. Dann wurden sie eingearbeitet, dann falsch, dann gab es die falschen Listen. Es gab relativ viele Fehler, es gab viele Nachfragen, es gab einen großen Wunsch, die Qualität unserer Grünlandpflege massiv zu verbessern. Und da sprechen wir, wie gesagt, nur über die ungefähr zwei Drittel, die wir ausschreiben. Also da gab es wieder hunderte von Fragen. Jetzt wird die Zeit irgendwann knapp. Irgendwann muss man die Ausschreibung veröffentlichen. Dazu gehört aber ein Beschluss der Gemeindevertretung. Und viele Gemeindevertreter haben schon gesagt, also irgendwie, ich kriege hier wieder nur halbgares serviert. Ich kann das nicht, also jeder von den Gemeindevertretern, die übernehmen die Verantwortung für ihre Entscheidung und dann kannst du nur gute Entscheidungen treffen, wenn du auch gute Unterlagen hast. Aber das ist zurzeit einfach nicht. Also auch da gehen wieder tausende von E-Mails hin und her und man kann teilweise das gar nicht mehr so nachverfolgen, was man alles macht. Gleichzeitig planen wir wieder eine Klausurtagung, die Gemeindevertretung. Auch da ist es mal ganz interessant. Also wir als Gemeindevertreter treffen uns und dann geben wir auch Themen vor. Die geben nicht die Verwaltung vor. Und dann müssen wir einfach Themen mitteilen und dann muss die Verwaltung diese Themen letztlich in eine Klausur bündeln und uns dort dann auch aussagefähig zu sein. Jetzt warten wir mal ab, was wir damit weitermachen und ja, also wir hätten viele Themen. Ich kann sofort sagen, dass wir sicherlich um Thema Schule, Hort, Kita, aktuelle Schulentwicklungsplanung. Zurzeit wachsen wir ja nur noch mit 1%, weil wir keine neuen Baugebiete ausweisen. Das dauert ja auch schon ewig, da sind wir auch schon. Das letzte ausgewiesene Baugebiet ist verlängerte Trebiner Straße, das Mühbaugelände. Das ist jetzt aber auch schon jetzt fast 3 Jahre, glaube ich, fertig. Wir hätten andere Baugebiete ausweisen können, aber das ist alles, das zieht sich alles, ist sehr zäh. Und demzufolge kein Angebot, große Nachfrage, steigen die Preise. Also deswegen steigen auch die Mieten, gerade bei uns überproportional. Und das wird man erst ändern, wenn man auch das Angebot erhöht. Und das Angebot erhöhen kann dann nur sein, dass die Gemeinde hier auch in ihrer Planungsleistung einfach schneller wird. Ja, so geht die Zeit dahin, so liest man so manche E-Mail. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir aus den vielen, 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 vielen E-Mailen dann auch wirklich draus machen. Gleichzeitig möchten wir ja auch Richtung Klima- und Energiegipfel, also nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern wir wollen auch fraktionsübergreifend uns der Energiewende stärker stellen als vielleicht bisher. Müssen die ganzen Gemeindevertreter oder ein Großteil der Gemeindevertreter haben gute Ideen. Meistens scheitert es dann einfach nur an der Umsetzung. beziehungsweise dass man eine Idee über den Zaun schmeißt in der Hoffnung, ein anderer nimmt den hoch und macht die Idee. So funktioniert es normalerweise nicht. Wir können die Verwaltung eben auch nicht permanent mit Arbeitsaufträgen zubomben. Das ist leider so, weil man es dann einfach, das merken wir ja jetzt, dass gewisse Prioritäten einfach nicht gesetzt sind, von uns auch nicht, von den Gemeindevertretern nicht gesetzt sind. Also es gibt eine Prioritätenliste, allerdings wird die nicht umgesetzt, weil da stehen manche Prioritäten drauf, die stehen da seit 5 Jahren drauf. Ich habe vor 2 Tagen mal wieder, ploppte bei mir meine Erinnerungsfunktion auf, dass ich vor 2 Jahren mal beim Ortsbeirat Heinersdorf war und wir über Pläne für das neue Feuerwehrgebäude gesprochen haben. Die Pläne sind dann auch schon 4 Jahre alt. Also da ist die Planungsleistung vergeben und seit ja jetzt fast 1,5 Jahren, 2 Jahren ist Stillstand da. Das ist aber das kommunale Bauvorprojekt, was eigentlich am weitesten ist. Das heißt, wir könnten dort sofort anfangen. Und wenn man ehrlich ist, habe ich eigentlich schon die Hoffnung, dass wenn der Haushalt eingebracht wird, dass wir dann auch in Heinersdorf endlich anfangen, das Dorfgemeinschaftshaus mit integrierter Feuerwehr langsam mal in Angriff zu nehmen. Und sei es, dass zumindest schon mal die Abrisskosten für das bestehende Gebäude drin ist, dass man da langsam einfach auch mal was sieht, dass was passiert. Man kann nicht immer den Ortsbeiräten, gerade in Heinersdorf, 10 Jahre lang vertrösten und dann geht wieder ein Jahr ins Land und wieder ist nichts passiert. Das führt zur Frustration. Das führt dazu, dass sich viele von unserer Verwaltung abwenden, weil sie einfach sagen, das geht eben nicht. Kann man dann irgendwann auch nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin immer guter Laune, guter Hoffnung. Engelchen auf meiner Schulter sagt immer, alles wird gut. Sie werden es schaffen. Teufelchen sagt, ja, haben sie es bisher gemacht? Nee, haben sie nicht. Dann brauchst du dich auch nicht kümmern, wird eh nichts. Unter diesem Widerspruch leben alle mehr oder weniger Gemeindevertreter, aber es ist eine schwierige Zeit. Allgemein ist eine schwierige Zeit, aber das kommt dann, gerade in unserer Gemeinde sind wir da nochmal zusätzlich mit Kreuz geschlagen, dass wir da einfach nichts hinbekommen zurzeit. So, das war's auch mal wieder. Auch in dieser Woche. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Wir werden uns dann am 28. Januar sicherlich treffen und schon ist wieder einen Monat rum in der Pandemie. Die Zeit geht hin, aber hoffentlich bleibt ihr alle auch weiterhin gesund. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich, wie gesagt, immer gerne persönlich ansprechen unter info@großbäreninsight.de. Wenn nicht persönlich, wenn ich unterwegs bin in der Gemeinde, dann natürlich auch im Fall gerne. Ansonsten wünschen wir, also das Team und ich, euch vor allem Gesundheit. Bleibt weiter kritisch, denkt nach, was alles so passiert. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Zeit, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch mit dem Wunsch, ein traumhaftes Wochenende zu verleben. Euer Dirk Steinhausen.